Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 52. Und heute haben wir ein Doppelthema, aber erstmal begrüße ich die Marlene. Hallo.
Hallo da draußen.
Genau, denn wir sind heute mal in der Sozialpsychologie, die erste Folge dazu. Und da haben wir uns die ersten beiden Themen aufgeteilt. Marlene wird anfangen mit der evolutionären Sozialpsychologie und ich werde dann anschließen mit der Bedeutung der engen Beziehung in der Sozialpsychologie. Ja, genau, da würde ich gar nicht mehr rumquatschen, sondern gebe dir direkt das Wort, Marlene.
Danke, danke. Und ich fange mal an mit dem Altruismus und natürlicher Selektion, weil natürlicher Selektion, der erste, der uns in den Kopf kommt, Charles Darwin, und von dem haben wir auch gleich das erste Zitat, nämlich: It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Was im Grunde heißt, der sich am besten verändern kann oder sich den Anforderungen am besten anpassen kann, der überlebt das Ganze nicht. Der wirklich körperlich am stärksten ist, was meistens so interpretiert wird, und auch nicht der am intelligentesten ist.
Gute
Natürliche Selektion.
Nachricht für die Konservativen,
Oh
ne? Ja, na gut.
ja. Da weiß ich auch immer nicht, ob ich das jetzt so positiv sehen kann oder nicht, aber naja. Es verleitet auf jeden Fall dazu, Veränderungen als Herausforderung und nicht als Hindernis zu sehen. Genau. Also, die natürliche Selektion. Das ist der Prozess, der Individuen mit bestimmten Merkmalen hilft, stärker in nachfolgenden Generationen repräsentiert zu sein, weil sie diese Merkmale besser an die jeweilige Umwelt angepasst, also weil sie durch diese Merkmale besser an die Umwelt angepasst sind. Zum Beispiel haben Schwalben von der gleichen Art, aber welche, die unter Autobahnbrücken nisten, haben etwas kürzere Flügel, weil sie damit etwas wendiger sind und so die Insekten noch zwischen den Autos herausfischen können. Ein Fakt, der sich in mein Gehirn gefressen hat und mit dem ich euch jetzt hier versorgen kann. Mal gucken, wer das in 10 Jahren noch weiß. Also, und Anpassung, nochmal definiert, ist der Besitz von Eigenschaften, die Lebewesen besser befähigen, zu überleben und sich fortzupflanzen, als dies bei anderen Eigenschaften der Fall ist. Also, nochmal auf diese Schwalben. Dadurch, dass sie kürzere Flügel haben, sind sie wendiger und werden nicht so schnell von Autos erwischt. Somit leben sie länger und können mehr Nachwuchs aufziehen und geben diese Eigenschaft von kürzeren Flügeln an ihren Nachwuchs weiter. Genau, dann kennt ihr bestimmt alle diesen Ausspruch, Survival of the Fittest, auch von Charles Darwin geprägt. Auch hier ist eben nicht der Fitteste oder der Stärkste gemeint, sondern Fitness ist hier die Fähigkeit des Lebewesens, einen größeren Anteil seiner Erbanlagen an nachfolgende Generationen weiterzugeben als eben andere Individuen. Und Darwin hat seine Evolutionstheorie hauptsächlich auf die Entwicklung des Körperbaus bezogen, gibt es aber auch in anderen Bereichen. Also moderne Darwinisten sehen da eher eine Evolution des Verhaltens, also zum Beispiel die Anpassung bei Vögeln und Säugetieren, indem sie emotionale Bindung mit ihren Jungen aufbauen und die Brutpflege betreiben bzw. ausbauen und somit sichern, dass ihre Jungen überleben oder eher überleben. Dann haben wir hier noch zwei kleine Definitionen. Die erste zum Altruismus. Das ist Verhalten, das ohne Erwartung extrinsischer Belohnungen ausgeführt wird, um anderen Menschen einen Nutzen zu bringen, und wird ausschließlich aufgrund empathischer Motivation ausgeführt. Also wirklich komplett ohne irgendeine Gegenleistung. Vielleicht die Gegenleistung, wenn man es so nennen kann, dass man sich selber gut fühlt, wenn man anderen geholfen hat, aber ohne dass irgendwas von außen kommt. Genau. Ich dachte, du möchtest was sagen, Robert. Du hast so genickt.
Ich überlege gerade, ich habe hier tatsächlich gerade dieses Philosophie-Lexikon, das Melzer-Lexikon, habe da mal Altruismus eingegeben. Ich kann einfach mal den ersten Satz vorlesen. nochmal die philosophische Perspektive ein bisschen reinzuholen. Altruismus, ethische Einstellung, die von Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit gleitet, auf das Wohl anderer, in letzter Konsequenz auf das allgemeine Wohl der Menschheit ausgerichtet ist. Finde ich sehr schön und sehr kurz für eine philosophische Definition. Sehr kurz.
Ja, und schlägt wieder die Brücke zu den Theorien der sozialen Arbeit mit der Ethikfolge. Da war das auch mit Thema, glaube
Ja.
ich. Genau. So, zweite Definition, ganz kurz, das Hilfeverhalten, also Helping Behavior. Handlungen, mit denen die Absicht verfolgt wird, anderen einen Nutzen zu bieten oder ihr Wohlbefinden zu verbessern. Der Unterschied zum Altruismus ist hier, dass nicht explizit ausgeschlossen wird, eine extrinsische Belohnung zu bekommen. Beide Definitionen sind übrigens aus dem Buch Jonas, also von Jonas und anderen Autoren von 2014. Genau. Den Titel habe ich jetzt leider nicht im Kopf, da weißt du das auswendig?
Ich kann ja mal nebenbei nochmal gucken, ob ich es finde und rufe dann einfach rein, wenn ich was weiß.
Gut, ich habe noch diverse andere Zitate von dem Buch. Okay. Also, Verhalten beruht nicht immer auf Gesichtspunkten zur Verbesserung der eigenen Fitness. Und wir können auch sagen, Gesamtfitness ist sozusagen die Weitergabe der Gene des Individuums an nachfolgende Generationen und berücksichtigt, dass Hilfe gegenüber Verwandten zur Zielerreichung beiträgt. Also, wie gesagt, diese Brutpflege bei Säugetieren oder bei Vögeln zum Beispiel, aber auch bei Menschen, obwohl wir sind ja auch nichts anderes als Säugetiere. Wir haben nur die Brutpflege sehr weit ausgedehnt. Und dann kommen wir zur Verwandtschaft. Also wir erkennen bei unseren Verwandten, dass ein Anteil gemeinsamer Gene vorhanden ist. Und da ja die Weitergabe dieser Gene als Ziel dient, ist hier auch das altruistische Verhalten etwas ausgeprägter. Also wir sehen, diese Gene sind da, wir wollen die ja weitergeben, das ist unsere Motivation dahinter. Also helfen wir unseren Verwandten zu überleben, damit diese Gene weiterleben. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut erklärt. Ich finde das ein bisschen verwirrend, aber das eine bedingt das andere, so kann man sagen. Genau, und desto höher der, also desto näher man miteinander verwandt ist, desto deutlicher ist dieses altruistische Verhalten. Also ich bin jetzt zum Beispiel zu meiner Schwester um einiges altruistischer oder hilfsbereiter als jetzt gegenüber meiner Cousine fünften Grades, weil diese Gene, die wir weitergeben wollen, bei meiner Schwester deutlich mehr vorhanden sind als bei meiner Cousine. Da sind noch ganz viele andere dabei und es sind dann nicht meine, die ich weitergeben möchte. Und jetzt höre ich auf mit diesem wunderschönen Thema, bevor ich mich jetzt hier verhaspel und gebe euch noch ein Beispiel.
Vorher habe ich die Quelle gefunden.
Ja.
Also ich glaube, dass ich sie gefunden habe. Das ist einfach heißt Sozialpsychologie und genau von Klaus Jonas, Wolfgang Ströbe und Miles Hearthstone wird da, glaube ich, ausgesprochen. Vom Springer Verlag.
Perfekt. Super, Dankeschön. Dann wissen wir das auch. Und genau, dann ein kleines Beispiel. Und zwar eine Studie von Daly und Wilson aus dem Jahr 1985 beziehungsweise 1988 in den USA und Kanada festgestellt. Und hier geht es um das Thema Kindesmisshandlung in Familien. Und zwar, dass dort die aktuelle, also die akute Misshandlung eher von Stiefelternteilen ausgeführt wird, als von den leiblichen Elternteilen. Also sie haben festgestellt, dass das Risiko für Misshandlungen mit Todesfolge 100-mal größer in Familien mit einem Stiefelternteil sind. Und im Vergleich zu Familien eben mit zwei leiblichen Eltern. Und es gibt mehr Konflikte zwischen Stiefgeschwistern als zwischen leiblichen Geschwistern. Und sie haben noch festgestellt, dass Stiefkinder das Elternhaus eher früher verlassen. Genau.
Kann ich mich noch erinnern an die Vorlesung, wo wir das hatten. Da hatte ich damals schon eingeworfen, dass man da ja auch wahrscheinlich mal prüfen müsste. Also die zu einer Familie mit Stiefelternteil kommt es ja erst nach einer Trennung der Eltern. So, vielleicht ist ja auch das Ausschlaggebende an dem Verhalten und nicht unbedingt die Anwesenheit von Personen, die nicht dem eigenen genetischen Pool entspringen oder so. Das, ja, also es ist so was, was mir da halt sofort irgendwie in den Kopf kam. Aber gut, wenn man die Studie liest, haben die das vielleicht sogar ausgeschlossen. Ich weiß es nicht. Wir kennen ja nur die paar Daten davon.
Ja, auch hier gab es einige Sachen, die ich auch mit angemerkt habe. Auch so, die Konflikte zwischen Stiefgeschwistern sind mehr als zwischen leiblichen Geschwistern. Würde ich auch, naja, in Klammern setzen, also nicht so absolut formulieren, denn ich weiß nicht, ich habe mich mit meiner Schwester gestritten, das in die Fetzen geflogen und mit den Kindern der Frau meines Vaters, beziehungsweise Freundin, sie sind nicht verheiratet, habe ich mich immer prima verstanden. Allerdings haben wir uns auch kaum gesehen. Das kann auch ein Faktor sein. Auf jeden Fall, es gilt alles zu hinterfragen, Leute. Ihr wisst das, nichts einfach so hinnehmen. Auch nicht, was wir hier so erzählen.
Multifaktoriell, ne? Also man kann das kaum, glaube ich, auf eine Ursache zurückführen. Und ja, also gut, mit den Konflikten, ja, das werden die halt einfach statistisch untersucht haben und da hat es das einfach ergeben. Ja, aber genau, wie man das dann liest, ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage. Wobei ich jetzt denen
Genau.
nicht vorwerfen will, dass die irgendwie da eine unzureichende Studie gemacht haben oder die falsch interpretiert hätten oder so, überhaupt nicht.
Nee, das war auch nicht mein Gedanke dabei, nur eben das Hinterfragen, dass man das immer nicht vergisst. Jetzt haben wir noch eine kurze Definition zum reziproken Altruismus, auch wieder aus dem Buch Sozialpsychologie von dem Herrn Jonas und seinen Kollegen. Also, reziproker Altruismus ist eine Theorie, die zur Klärung der Frage entwickelt wurde, warum sich Beispiele für Altruismus gegenüber Fremden finden lassen. Die Annahme lautet, dass sich die Hilfe für Nichtverwandte entwickelt hat, weil oder sofern die Kosten dafür, dass man einem anderen hilft, durch die Wahrscheinlichkeit aufgewogen wird, dass wir dadurch wiederum einen Nutzen haben. Also sowas wie eine Hand wäscht die andere. Oder wir vermeiden Trittbrettfahrer oder vermeiden, dass jemand Hilfe benötigt oder beziehungsweise helfen demjenigen, um auch unsere Situation damit etwas zu verbessern. Oder vielleicht auch mit der Erwartung, wenn ich jetzt dem helfe, dann hilft er mir irgendwann anders, wenn ich mal Hilfe brauche.
Ich letztens mit einer Freundin drüber eine Diskussion oder eher Unterhaltung über den Begriff Altruismus. Und das auch, ich weiß gar nicht, wo ich es mal gelesen oder gehört habe, auch in irgendeinem philosophischen Kontext, dass es ja so den optimalen Altruismus so ja nicht gibt, quasi, sondern wir haben ja immer irgendeinen Antrieb zu handeln. Auch wenn wir quasi altruistisch handeln und wenn wir nach einem Antrieb handeln, fühlen wir uns ja gut dann. Also rein von unserer Gehirnstruktur her, da können wir ja gar nichts gegen tun, dass das so ist, dass das auch für uns immer was Gutes ist. Und dass man da, glaube ich, je nachdem, in welchem Rahmen man diesen Altruismusbegriff jetzt nutzt, ob man jetzt zum Beispiel den in der Ethik nutzt oder jetzt hier in der Evolution, muss man ihn, glaube ich, immer ein bisschen anders definieren. Ansonsten redet man entweder aneinander vorbei oder kommt dann wieder in so Grundsatzdiskussionen immer wieder rein. Ich glaube, es gibt so mehrere Begriffe, die da so dieses Potenzial haben, aber ich glaube, Altruismus ist da auf jeden Fall so ein Begriff, den man immer vor einer Diskussion oder Unterhaltung darüber definieren sollte, was genau man jetzt damit meint.
Genau. Obwohl ich bemerken möchte, dass wir bei unserer Definition nur die extrinsischen Belohnungen ausgeklammert haben. Also intrinsisch, also was du beschreibst, dass wir uns gut fühlen, ist jetzt da nicht mit ausgeschlossen. Also das dürfen wir ruhig fühlen, laut dieser
Ja.
Definition, die wir heute benutzt haben.
Aber auch da kann man dann wieder einhaken. Ne? Es gibt auch andere Sachen, wodurch ich mich gut fühle, was anderen jetzt vielleicht nicht so zugute kommt. und so, ne? Also. Ja,
Ach ja, wie
nur
schön.
als Einwurf.
Genau. Okay, kommen wir zur Kooperation und Konkurrenz. Die Konkurrenz ist quasi der Prozess der Evolutionsbiologie, durch den ein Tier im Vergleich zu einem anderen mehr oder weniger Ressourcen bekommt, die zum Überleben und zur Fortpflanzung notwendig sind. Klassisches Verhalten, Balzverhalten oder Paarungsverhalten während der Brunft. Die Bullen gehen aufeinander los und die Stuten stehen drumherum und sagen, ja, nice. Genau. Und dann gibt es aber auch die Kooperation, also die Situation in einer e in der Evolutionsbiologie, langsamer, in der zwei Tiere eine Handlung ausführen, die sie in die Lage versetzen, Ressourcen zu bekommen, die beiden nutzen. Also ich hatte es dir vorhin schon in der Vorbereitung erzählt, zum Beispiel Geparden gründen nicht zwingend ein Rudel, so wie es Wölfe oder auch Löwen tun, sondern sie schließen sich nur für die Jagd zusammen. Jeder geht auf ein eigenes Tier los und somit ist aber die Chance größer, dass irgendeiner von denen eins erwischt und sie sich das dann teilen können. Anderes Beispiel wäre die Elternschaft, also nicht Verwandte, aber Kooperation bringt hier bessere Überlebenschancen für den Nachwuchs. Also wenn sich beide Elternteile um den Nachwuchs kümmern, ob das jetzt in der Tierwelt ist oder bei uns Menschen, es ist immer besser, wenn beide Elternteile da sind. Also immer, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist meist besser für das Überleben der Nachkömmlinge, wenn beide Eltern da sind und sie versorgen. Und dann gibt es aber auch die Untreue, um die eigene Fitness in Anführungszeichen zu vergrößern, also die eigenen Gene weiter zu verteilen. Und das ist dann wiederum das Eigeninteresse desjenigen oder derjenigen, die die Gene weitergeben. Somit kommen wir auch gleich zur sexuellen Selektion und den Geschlechtsunterschieden. Also die Form der natürlichen Selektion, zu der die Selektion von und der Zugang zu Sexualpartnern gehört. Da haben wir erstmal die elterliche Investitionstheorie. Also elterliche Investition, wer mehr leistet, der darf aussuchen. Quasi die Frau trägt die Kleinen aus, deswegen darf sie sich den Mann aussuchen. Und die müssen gucken, dass sie sich möglichst gut darstellen, alle Konkurrenten vertreiben und dann erwählt werden von der Frau. Das funktioniert so ungefähr überall, nur nicht bei den Menschen, habe ich so den Eindruck. Da schauen wir Frauen doch öfter mal in den Spiegel und gucken, ob wir uns den Mann auch angeln können, obwohl das ja eigentlich andersrum wäre. Und dann haben wir eben die Konkurrenz im Zugang zum Geschlecht, also also wer den höheren Investitionsbeitrag leistet, der hat eben, ja, der kann auswählen und die andere Seite, die muss dann schauen, wie sie mit der Konkurrenz klarkommt. Und dadurch gibt es aber auch eine größere Variation bei den Fortpflanzungserfolgen der Männer. Also es gibt welche, die haben überhaupt keinen Erfolg. Es gibt welche, die haben ihren ganzen Harem. Und also es heißt tatsächlich Harem auch bei Bullen zum Beispiel, bei Ochsen oder bei, glaube sogar bei Elchen in der Brunftzeit. Und die haben dann eben einen sehr großen Erfolg, weil sie mit ihrer ganzen Herde mit ihrem ganzen Harem da sich paaren können und so viele Nachkommen zeugen. Und dann gibt es aber auch dementsprechend die zweifelhafte Vaterschaft. Es ist so eine Art Entwicklung der Gegenstrategie. Also es gibt es im Tierreich, dass zum Beispiel Löwen oder auch Bären bringen gerne mal Jungtiere um, damit die Mutter schnell wieder fruchtbar wird. Und dann greifen sie aber ihre Jungen nicht an. Also sie wissen, mit welcher Partnerin sie im Herbst verkehrt haben und die Kinder lassen sie in Ruhe. Dann sollten sie allerdings auch ihre Partnerin bewachen und zu so gucken, dass sie nicht mit fünf anderen Bären noch in den Busch klettert. Und damit dann alle sechs Väter denken, das sind ihre Kinder und sie dann nicht angreifen, was Frauen gerne machen. Also die Bärinnen natürlich. So, Die Anwendung bei Menschen. Da gibt es jetzt 5 Punkte, auf die ich zumindest die ersten 2 noch ein bisschen näher eingehe dann. Erstens ist die Unterschiede in Anzahl der Partnerwahl. Und dann die Unterschiede in den Kriterien für die Partnerwahl. Das schauen wir uns noch ein bisschen genauer an im Folgenden. Dann gibt es die Unterschiede in der Risikobereitschaft, also vor allem bei jungen Männern, die gerne ein bisschen größeres Risiko eingehen. Viertens, es gibt mehr Tötungsdelikte unter Männern. Da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, in welchem Zusammenhang das stand. Weißt du das noch, Robert?
Ich glaube, da geht es auch um Konkurrenz nochmal. Und ja, also ich glaube, es ging um Verurteilungen für Mord. Die sind halt einfach bei Männern viel, viel, viel höher als bei Frauen. Also immer alles, was irgendwie mit Gewalt oder zumindest mit körperlicher Gewalt zu tun hat.
Ja, okay. Prima, danke schön. Und 5. Punkt wäre hier noch, die Eifersucht ist bei Männern höher bezüglich der sexuellen Untreue als bei Frauen. Im Schnitt, höchstwahrscheinlich. Wir wollen ja nichts einfach so in den Raum stellen.
Alles Mittelwerte letztendlich, ne?
Ja. zum 1. Punkt, die Anzahl der Partner. Hier haben wir eine schöne Studie von Clark und Hartfield aus dem Jahr 1989, die mal auf dem Campus unterwegs waren oder höchstwahrscheinlich auf mehreren und mit der Frage angefangen haben: Ich habe dich schon öfter auf dem Campus gesehen und ich finde dich sehr attraktiv. Und dann 3 verschiedene Fragen an unterschiedlich Männer und Frauen gestellt haben und dann mal gucken, wie das Ganze ausging. Frage Nummer 1 war: Würdest du heute Abend mit mir ausgehen? Die Männer haben zu 50% zugestimmt, also ungefähr ziemlich genau die Hälfte hat gesagt ja oder eben nein. Bei den Frauen haben 56% zugestimmt. Frage Nummer 2 geht schon etwas weiter. Würdest du heute Abend bei mir in der Wohnung vorbeischauen? Da haben 69% der Männer zugestimmt und 6% der Frauen. Und die 3. Frage, würdest du heute Abend mit mir ins Bett gehen? 75% der Männer haben dem freudig zugestimmt und keine Frau.
Die letzte brauchen wir nochmal im Zusammenhang. Ich würde es nochmal komplett als quasi anmache. Ich habe dich schon mal auf dem Campus gesehen und finde dich sehr attraktiv. Würdest du heute Abend mit mir ins Bett gehen? Ich meine, was ist denn das? Vor allem, ja, wer nimmt denn sowas für voll? Also haben die Männer wirklich gedacht, das ist jetzt real life? Oder wurde gesagt, ja, hier, wie würdet ihr entscheiden, wenn euch so jemand fragt? Aber ich glaube, das wurde denen schon vorgemacht, das ist jetzt echt, ne?
So. Also ich könnte es mir fast vorstellen. Also aus meiner Erfahrung gesprochen, es kommt vor, dass man solche Anmache kriegt. Und es kommt vor, dass man jemanden zum ersten Mal sieht und er fragt einen unverblümt, ja, wie wär's mit uns beiden so heute Abend, ne? Und ich weiß nicht, wie das bei Männern ist. Also ich habe das auch von Freundinnen schon öfter gehört, dass sowas kommt. Vielleicht sind wir Frauen da dann doch eher mit dem erstmal rantasten, wie ist er so, statt gleich in die Kiste. Aber es ist auch sowas, ich glaube, Frauen sind da tendenziell eher auf der emotionalen Ebene und möchten eben eine Bindung aufbauen, bevor es dann in die intimen Handlungen geht. Also Ausnahmen bestätigen Regeln, wie immer. Könnte mir vorstellen, dass es der Schwerpunkt mehr trifft und dass Männer da ein bisschen anders gepolt sind. Und
da gehe ich später noch drauf ein, in meinem Teil.
Okay. Auf jeden Fall. Gut, dann möchte ich hier nicht vorgreifen.
Aber hier will ich auch noch mal auf jeden Fall darauf eingehen, auf die Jahreszahl, wann das gemacht wurde. Ne? 89, also da war ich noch nicht mal geboren. Das ist schon eine ganze Weile her. Und gerade die Geschlechterunterschiede oder auch Gender-Identitäten, das wird ja immer diverser mit rasender Geschwindigkeit. Und das baut sich ja auch viel ab, diese dieses binäre Geschlechterverständnis. Ja, ich bezweifle das ganz stark, dass die Ergebnisse die gleichen wären, wenn man es heute machen würde. Also das muss man noch immer im Auge behalten. 89 ist jetzt auch einfach schon über 30 Jahre her. Ja, und da ist viel passiert, sehr viel.
Wäre mal interessant, das heute nochmal zu machen.
Wollen wir mal gehen auf den Campus?
Du, wenn er offen hat, ich würde da mitmachen.
Ja, wenn sowas mal wieder geht, ja. Mal gucken, wann Corona uns lässt.
Ja, birgt aber auch Gefahr, ne?
Ja, ja. Klar. Nur mit Schutzausrüstung.
Ja. Ach je. Also, noch der letzte Punkt von meiner Seite heute, und zwar noch die Kriterien der Partnerwahl. Auch hier eine kleine Studie von, ich bin mir nicht sicher, wie man ausspricht, Sing, also S-I-N-G-H, geschrieben aus dem Jahr 1993 beziehungsweise auch 1995. Und dort wurde festgestellt, dass besonders symmetrische Gesichter sehr attraktiv wirken und in der Partnerwahl vorne an sind. Und dass das Verhältnis Taille-Hüfte ist ja auch nochmal rausgehoben, dass Männer präferieren ein Verhältnis von Taille zu Hüfte auf 0,7. Ich habe das mal nachgerechnet. Diese Modelmaße, also 90, 60, 90 für Brust, Taille und Hüftumfang, das kommt ziemlich genau auf 0,7 raus, dann die Hüfte und Taille. Und Frauen auf der anderen Seite präferieren ein Verhältnis Taille-Hüfte von 0,9 bei Männern. Auch hier der gleiche Einwurf. Da ist nichts berücksichtigt, welche Körperform jetzt zum Beispiel Frauen an Frauen präferieren würden oder Männer an Männer. Oder jegliche andere Kombination, die man möchte, ne? Und es gibt noch Unterschiede bei der Präferenz, also welche Kriterien jeweils in den Vordergrund gestellt werden. Und hier wurden Kontaktanzeigen ausgewertet. Und es kam heraus, dass Frauen eher nach Ressourcen, also vor allem finanziellen Ressourcen, suchen und aber ihre körperliche Attraktivität anbieten. Und Männer andersrum suchen körperliche Attraktivität und bieten finanzielle Ressourcen. Offenbar. Genau. Und wie das dann funktioniert, wenn sie sich gefunden haben, darauf gehst du noch ein, oder?
Ja. Ja, denke ich doch, dass ich das machen werde. Ja, aber auch hier steht es nicht davon, wann das ist, könnte. Achso, das ist wahrscheinlich dieselbe noch, ne? Die von 93, ja, von diesem Sing oder wie auch immer, oder ihr. Ja, glaube ich, hat sich auch viel verändert. Würde ich mal behaupten. Also ist auch absolut wünschenswert, ne? Dass Frauen halt nicht wie Objekte behandelt werden und Männer nicht wie Sparschweine. Ich glaube, das tut unserer Empathie ganz generell gut, davon ein bisschen wegzugehen. Gut, hast du noch was zu sagen zu deinem Thema?
Ich glaube, gerade nicht.
Okay, dann leg ich mal los mit den engen Beziehungen oder halt deren Bedeutung vor allem. Es ist auch gleich Punkt 1 dann, die Bedeutung enger Beziehungen. Mein Punkt 2 ist zwischenmenschliche Anziehung und Punkt 3 die Liebesbeziehungen. Ja, klingt alles sehr schön, mal sehen, was da so rauskommt. Erstens, Bedeutung enger Beziehungen. Da habe ich so 5 Punkte und die gehe ich jetzt mal durch. Der erste Punkt ist das psychische und physische Wohlbefinden. Das ist die erste Bedeutung. Ja, was fällt da drunter? Klar, die positive Stimmung, wenn man unter Leuten ist, das angenehmere Leben unter Freundinnen und Familie. Das, das ist schon der erste Punkt, wo ich ein bisschen kritisch wäre. Ein größeres soziales Netz führt zu mehr Glücksgefühlen. Das ist mir ein bisschen zu quantitativ. Also ich würde sagen, so in meinem engen Freundeskreis sind nicht sehr viele Leute, aber dafür halt richtig gute, und besser könnte ich es mir quasi kaum vorstellen. Und je mehr Leute ich kenne, dann umso schwieriger wird es eigentlich, weil ich gar keine Zeit mehr habe. Also Ja, ist natürlich auch wieder ein Mittelwert, der wahrscheinlich durch irgendwelche Studien mal rausgekommen ist. Ja, also ich würde mal schätzen, du siehst es ähnlich, Marlene, oder?
Ja, definitiv. Also für mich sind Freundschaften auch wirklich die, die man nachts um 3 wecken kann und sagen kann, hier, ich brauche dringend Hilfe. Und so wie ich das bei wenigen Leuten machen würde, würde ich das auch bei wenigen Leuten akzeptieren. Und diese 4, 5 Leute sind wirklich sehr, sehr wichtig und mehr würde ich nicht schaffen. Also es ist schon mein Limit, habe ich festgestellt. Früher waren es nur 2. Ich habe mich schon gesteigert, aber umso größer das wird, umso stressiger wird es ja eigentlich auch. Also ist jetzt meine Interpretation, wenn es jetzt 10 Leute sind. Und ja, nee, ich bin mit meinen 4, 5 Leuten ganz zufrieden.
Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen in weiter Richtung Osten geht, zum Beispiel Indien, da gibt es ja den Gegenentwurf absolute Glückseligkeit durch Einsamkeit. Und wenn das funktioniert, kann das so eigentlich gar nicht hinhauen, diese Behauptung. Also klar, es ist irgendwie erfasst, dass das so ist oder dass es so angegeben wird, aber hier ist auch der Glücksbegriff wieder so schwierig, den man erstmal dann definieren muss. Gut. Aber als nächstes bedeutet das auch, dass Alleinsein nachweislich stärkere negative Gefühle verursacht und mehr depressive Gefühle auch, weil dadurch eine Selbstherabsetzung passiert. Da wir ja unsere Selbst, jetzt fällt mir das Gegenstück dazu nicht ein. Na, ihr wisst, was ich meine. Das Gegenstück zur Selbstherabsetzung entsteht ja.
Achtung.
Selbstachtung, genau. Das entsteht ja dadurch, dass andere Leute uns spiegeln, auch beispielsweise, oder dass wir auch zumindest so einen gewissen Vergleich haben. Ja, Liebesbeziehung, trägt auch zum Wohlbefinden bei. Bei Frauen stärker mit der Qualität der Beziehung verknüpft. Da kann man auch nochmal auf die Evolution verweisen, was du gerade hattest. Da geht es halt wirklich darum, wie ist die Beziehung? Also viel stärker als bei Männern. Und zum Thema Gesundheit ist hier bei den Männern mehr, dass die ehelichen Partnerschaften zum Überleben beitragen. Also das finde ich schon wieder großartig, wie halt in ganz vielen Studien eigentlich die fehlende Überlebensfähigkeit der Männer immer wieder so schön gezeigt wird, obwohl sie oft behaupten, dass es umgedreht wäre. Ja, aber ganz klar, ein Mangel an sozialer Integration hat Auswirkungen auf die Sterblichkeit. Das ist tatsächlich so. Und das Fehlen enger Beziehungen ist unter anderem auch ein Risikofaktor für Herzerkrankungen, vergleichbar mit Rauchen sogar. Also das ist schon ziemlich krass. Ja, also wenn ich, also wirklich enge Beziehungen, wenn man jetzt halt auf Arbeit seine 20 KollegInnen hat, mit denen man irgendwie tagtäglich Smalltalk hält oder keine Ahnung, um ein, zweimal ein bisschen tiefer geht, so dann fehlt da was. Genau, so viel zu Punkt 1. Ja, du hast noch was, Marlene.
Spannend, dass es auf das Organ des Herzens geht und nicht meinetwegen auf die Lunge oder auf den Magen, sondern wirklich, dass es das Herz ist und dass es
Stimmt.
auch dort irgendwie die Emotionen so verortet sind ja, im alltäglichen Denken. Und ja.
Ja, jetzt wo du es erwähnst, stimmt, ne? Das ist eigentlich krass. Ja, spannend. Gut, Punkt 2, die soziale Unterstützung ist eine weitere Bedeutung, also das Eingehen auf Bedürfnisse der oder des anderen. Natürlich eine emotionale Unterstützung geht da einher, auch eine instrumentelle Unterstützung, klar, auch mit Mitteln und Kräften. Puffer gegen Stress, ne, wenn wir halt unseren Stress auch nochmal nach hinten abfedern können, dann haben wir einen größeren Puffer. Da brauche ich jetzt, glaube ich, auf die ganzen Punkte nicht näher eingehen. Sowas haben wir schon eingehend besprochen. Angstreduktion auch. Klar, da haben wir, ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist, aber da gab es doch auch mal so eine Studie mit Hände halten in Angstsituationen, ne, dass das sehr stark sich auf die Angst auswirkt oder sehr starke Angstreduktion zur Folge hat, wenn man die Hand einer Person hält. Informationsaustausch auch. Na klar, man braucht ja auch die Vergleiche zu anderen, um das eigene Befinden irgendwie in irgendeinen Rahmen stellen zu können. Okay, ich befinde mich gerade in so einer Lage, mir geht's so und so. Aber wenn ich gar niemanden anders hätte, an dem ich das vergleichen könnte, dann wüsste ich vielleicht gar nicht, wie ich mich fühle, so richtig. Genau, also ich kann das dann auch wieder vergleichen. Die dritte Bedeutung sind die Folgen vom sozialen Ausschluss. Da gibt es einmal eine Studie von Williams. Er steht einfach nur Williams 2001. Deswegen habe ich jetzt mal nicht angefangen, nach Williams 2001 zu googeln. Ich glaube, da wäre ich eine Weile beschäftigt gewesen. aber da geht es um den Ausschluss eines Versuchsteilnehmers vom Ballspiel. Dieses hier, dummer Junge, ganz schreckliches Spiel, kennen bestimmt viele. Zwei sich den Ball hin und her werfen und in der Mitte versuchen muss zu fangen. Die untersuchte Folge ist eine stark aversive Reaktion, also eine schlechtere Stimmung, verringertes Selbstwertgefühl, Gefühl verringerter Kontrolle und eine starke physiologische Erregung tatsächlich. Also da kommt einiges zusammen und das ist halt nicht nur irgendwie ein harmloses Spiel. Ja, das ist auf jeden Fall damit gezeigt und zeigt auch, was für Folgen so dieser Ausschluss hat, vor allem dieser gezielte Ausschluss. Ne? Man sieht ja die Leute, die einen ausschließen und auch wie sie es tun. Und dass sie auch offensichtlich irgendwie Spaß dran haben, es zu tun, das ist doch ganz schön einschneidend. Und Eisenberger 2003, habe ich genauso nicht angefangen, danach zu recherchieren, hat das mit Cyberbrawl gemacht. Das ist quasi einfach nur eine digitale Version. Und da geht es um anonyme Versuchsteilnehmer. Und hier wurden die Hirnreaktionen gemessen. Und hier finde ich ganz krass, dass dieselben Zentren aktiviert wurden wie bei körperlichen Schmerzen. Und das finde ich doch ziemlich krass, weil das ist ja immer, also es wird ja ganz oft so bagatellisiert, von wegen, nimm das doch nicht so schwer und dies und das, ne? Aber das ist, also es geht nicht darum, wie man damit umgeht oder so, sondern das aktiviert einfach Zentren im Hirn, die ein sehr, sehr negatives Gefühl und eine große Unzufriedenheit auslösen können. Und das sollte man immer irgendwie im Kopf haben. Ja, und die Forschungsergebnisse weisen natürlich auf Leid durch Fehlen sozialer Integration hin und bewussten sozialen Ausschluss auch. Und das, finde ich, zeigt auch nochmal, warum Inklusion so ein gewaltig wichtiges Thema ist, weil halt dieser Ausschluss oder dieses Nicht-zur-Verfügung-Stellen von Möglichkeiten der Integration ist halt dann ganz krass, weil wenn wir das nicht tun, wenn wir einfach so weiterleben wie bisher und denken, naja, für uns passt ja die Welt so, wie sie ist, aber nur, weil wir halt nicht irgendwie auf einen Rollstuhl angewiesen sind, weil wir halt gut sehen können, weil wir keine Ahnung, was wir alles können. Und darauf ist die Welt halt angepasst und meistens sehen wir da gar nicht so die Notwendigkeit drin, da irgendwas dran zu tun. Und ja, das sorgt halt dann für Ausschluss, weil es. Das merken ja auch Leute, die das betrifft, dass es halt ein Großteil dann einfach egal ist. Und selbst das macht ja schon wieder was mit dir, wie ja durch die Studien hier gezeigt wurde. Ja, genau, so viel dazu könnte man jetzt noch riesengroß ausholen mit dem Thema Inklusion. Ich finde, das lässt sich hier wunderschön verbinden. Ja. Aber ich habe noch zwei Punkte, auf die gehe ich nicht weiter ein. Das ist nämlich einmal die Zugehörigkeit als Bedürfnis. Das hatten wir bei dir gerade, Marlene. Na, mit der Nestsorge beispielsweise. Und die Bindung ist natürlich noch eine Bedeutung. Und da haben wir ja unsere Folge zur Bindung. Also wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt, einfach mal da rein zappen. Genau, das sind erstmal so die Bedeutung enger Beziehung. Und dann komme ich zu Punkt 2. Die zwischenmenschliche Anziehung hat auch so ein paar Punkte, auf die wir mal eingehen. Der erste Punkt ist die Attraktivität. Attraktivität hat Einfluss auf unsere Urteile über andere Menschen. Also natürlich, Attraktivität ist das, was wir empfinden, was wir attraktiv finden an Menschen. Aber auch da kommen wir später nochmal genauer zu. Und da gibt es ganz klare Forschungsergebnisse. Das eine, ich glaube, da haben wir uns schon mal mit beschäftigt. LehrerInnen beurteilen attraktive SchülerInnen als intelligenter und geben bessere Noten. Das ist, also wir hatten das schon einmal in den Geschlechterunterschieden, dass das halt in naja, vor allen Dingen in der Grundschule bei Mädchen halt eher der Fall ist. Und dann halt, je älter die SchülerInnen werden, vor allen Dingen in den naturwissenschaftlichen Fächern sind es dann wieder eher die Jungs. Und naja, so hin und her, das hatten wir. Und hier geht es jetzt wirklich um die Attraktivität. Mehr Geld beim Spendensammeln. Ne? Attraktive Menschen, die Spenden sammeln, kriegen mehr Geld. Das ist traurig, aber das ist so. Die verdienen auch mehr Geld, was ich noch viel, viel krasser finde. Also, dass wir immer noch so Pay Gaps haben. Sitzt das Gender Pay Gap ist oder hier das. Was heißt Attraktivität auf Englisch? Keine Ahnung. Attraktivitäts-Pay-Gap. RichterInnen geben mildere Strafen. Das kann sich halt, ne, unter anderem auf das ganze nachfolgende Leben gravierend auswirken. Mütter behandeln ihre von anderen Personen als attraktiv eingeschätzten Babys liebevoller und spielen mehr mit ihnen. Das finde ich auch so völlig unglaublich. Kann ich gar nicht
Ja.
nachempfinden. Ich kann es mir so.
Also alle da draußen, wenn ihr jemand kennt, der gerade ein Kind gekriegt hat, sagt um Gottes Willen, dass es so ein niedliches Kind ist, egal
Ja.
was da im Körbchen liegt. Sagt es.
Ja, genau, tut das einfach. Und die Ursache, die hier zumindest uns präsentiert wurde, ist, dass das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert wird, wenn attraktive Menschen uns ihren Blick zuwenden. Also das klingt alles so, so furchtbar, finde ich. Ja, das evolutionär bestimmt auch begründet, aber ich glaube auch viel sozialisationsabhängig. Na, halt dieses gesund, gut aussehend, am besten sehen die alle gleich aus, die attraktiven Menschen und so, ne? Ja. Ja, genau. Das wäre jetzt auch, würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen, wenn wir da noch tiefer reingehen in die Gründe. Aber genau, ist sicherlich was, wo man mal drüber nachdenken und mit guten Freundinnen, vielleicht sogar mit Leuten, mit denen man enge Beziehungen hat, mal drüber diskutieren kann. Mein nächster Punkt heißt einfach nur, was schön ist, ist gut, Stereotyp. So ein Fehlschluss. Attraktive Menschen gelten nämlich als freundlicher und fähiger. Also es sind natürlich ja alles Forschungsergebnisse, ne, von Studien und Befragungen. Und Marlene, du willst was einwerfen.
Ja, und zwar ist es, also ich weiß jetzt nicht, ob es bei wirklich jedem Menschen so ist, aber mir kommt es immer so vor, man ist hübscher, wenn man lächelt. Und ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren, einen Tag einen Flunsch ziehen und niemand anlächeln und gucken, wie ihr behandelt werdet. Und dann am nächsten Tag nur lächeln. Jeden, den ihr begegnet, einfach mal ohne Zusammenhang ins Gesicht lächeln, ob ihr euch auf dem Bürgersteig begegnet und nie wiedersehen werdet. Oder an der Kasse im Supermarkt oder so. Einfach mal immer lächeln und gucken, wie ist dann die Interaktion mit anderen. Es führt natürlich auch dazu, dass das Gegenüber automatisch auch lächelt, wenn man selber lächelt. Das ist ein Automatismus im Gehirn. Aber es führt auch dazu, dass man freundlicher behandelt wird, in den meisten Fällen. Nicht in allen. Also es ist kein Wunderwerk, aber es ist interessant, das zu beobachten.
Stimmt, das hatten wir doch im ersten Semester in Kommunikation, hatten wir das doch als Reflexionsaufgabe mal eine Weile und haben dann unsere Erfahrungen darüber geteilt. Ja, spannend, auch so in der Studiengruppe quasi das dann auch mal auszuprobieren, sowas. Genau, die Forschungsergebnisse sagen, attraktive Menschen sind extravertierter, haben mehr Selbstvertrauen und verfügen über bessere soziale Fähigkeiten. Und die Persönlichkeit ist stärker nach außen gewandt und sie sind sozialer. Und das ist halt so ein Kreislauf, ne? Die Menschen, die halt so sind, denen wird vermutlich mehr auch so Vertrauen entgegengebracht, wenn sie schon als freundlicher, fähiger gesehen werden. Na, so wie du gesehen wirst, das nimmst du ja auch schnell an. Gerade in einem noch jüngeren Alter, wenn das da schon beginnt. Und das begünstigt so das eine, das andere, ne? Das müsste nicht so sein, dass das nur attraktiven Menschen so geht, wenn wir nicht so darauf anspringen würden, vermutlich. Aber da ist halt auch wieder die Frage, was ist Biologie, was ist Psychologie und was ist Sozialisation? Ja, die Erklärung hierfür ist die selbsterfüllende Prophezeiung, genau, was ich gerade schon gesagt hatte, ne? Also hatten wir jetzt auch schon öfter, wenn ich mir sage, ja, na gut, ich krieg das hin, so irgendwie, ich sehe gut aus, ich habe dies und das vor, na klar, schaffe ich das, dann habe ich halt wirklich sehr hohe Chancen, dass mir das auch gelingt. Und genau, wenn mir das dann auch noch von anderen gespiegelt wird, dann nehme ich das natürlich noch viel mehr an. Und von der Evolution her, sehe ich gerade hier, meine beiden Analysen stehen ja sogar hier, oder Analyse versuchen, also einmal, genau, diese selbsterfüllende Prophezeiung, dann hier Evolution, die Attraktivität als Indikator für Gesundheit. Das ist tatsächlich nachvollziehbar, finde ich, aber auch halt sehr oberflächlich. Ne? Weil, also klar, tun viele Menschen so, als ob sie sehr viel wüssten über Medizin und Gesundheit und Ernährung, vor allen Dingen dann, wenn es um andere Menschen geht. ja, aber ob das dann immer so hinhaut, ist halt die andere Frage. Nächste spannende Frage: Mit wem gehen wir denn überhaupt Beziehungen ein? Also sogar darauf gibt es eine Antwort. Also es existiert eine Diskrepanz zwischen dem, was du denkst, wen du mögst und wen du tatsächlich mögst. Mögst, magst, magst. Ja. Also nochmal in der dritten Person. Es existiert eine Diskrepanz zwischen dem, was Leute meinen zu mögen und wen sie tatsächlich mögen. Und da haben wir hier so drei Faktoren, die da eine Rolle spielen und auch ineinander greifen und sich gegenseitig bedingen. Das ist die räumliche Nähe, die Ähnlichkeit und die Vertrautheit. Fangen wir an mit dem ersten, die räumliche Nähe. Was ist das? Die bloße Gegenwart einer anderen Person erhöht die Wahrscheinlichkeit, Freundschaften zu schließen. Das kennen wir sicher alle. Ja, wir haben halt vermutlich vor allem in unserer Kindheit Freundschaft mit den Leuten geschlossen, halt, die in unserer unmittelbaren Umgebung waren. Und mit den anderen halt weniger. Regelmäßiges Zusammensein bedeutet, wir tauschen mehr Informationen miteinander aus. Wir entdecken gemeinsame Interessen und Einstellungen. Das dauert halt meistens eine Weile, auch wenn irgendwelche Dating-App-Profile uns da anderes erzählen wollen. Dann gibt es den Mirror-Exposure-Effekt, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, die Anziehung aufgrund des Zusammenseins an sich, also die Zunahme an positiven Bewertungen eines Objekts oder einer Person als Effekt von dessen wiederholter, unverstärkter Darbietung. Und das unverstärkt ist hier, glaube ich, wichtig, weil es ist einfach nur, es geht halt um das bloße Zusammensein, ne? Einfach nur an sich quasi, ohne dass dafür irgendeine Art von Belohnung oder irgendwas ausgegeben wird. Und die Forschungsergebnisse dazu sagen, dass Freundschaften von StudentInnen entwickeln sich durch Nähe im Wohnheim und Platzierung bei der Einführungsveranstaltung, die ja zufällig ist. Und ja, da gibt es tatsächlich viele Studien zu, dass die Menschen, die bei der Einführungsveranstaltung nebeneinander gesessen haben, oft bis zum Ende des Studiums engen Kontakt haben oder sogar richtig gute Freundschaften entwickeln. Ja, das war bei dir so, Marlene, ne? Du bist da so ein
Ja,
Fall.
genau. Also es war nicht die erste Person, in der ich saß, weil die ist tatsächlich in deiner Studiengruppe. Es war Laura. Genau. Und aber die drei, mit denen ich den ersten Kaffee trinken gegangen bin und mit der ich auch die erste Gruppenarbeit gemacht habe, mit denen bin ich immer noch sehr, sehr gut befreundet. Wir haben eine Lerngruppe, es funktioniert prima. Und es ist, als wäre es das Schicksal gewesen.
Ja, was es vielleicht war, vielleicht nicht.
Wer weiß, wer weiß.
Aber es hat funktioniert.
Ja.
Dann gibt es die räumliche Distanz als Prädikator für Trennung in Partnerschaften. Ne, dieses so Fernbeziehungen können funktionieren höchstwahrscheinlich sehr, sehr selten. Also habe ich jetzt auch keine Zahlen oder Studien im Kopf, aber ja, ich glaube, die räumliche Nähe ist halt einfach sehr wichtig für eine gelingende Partnerschaft. In den allermeisten Fällen natürlich wieder. Aber Handy, Skype, soziale Netzwerke unterstützen dabei, miteinander in Kontakt zu bleiben. Ja, also das ist, wir sind da gerade wieder in so einer, oder was heißt gerade, in so einem neuen Zeitalter quasi angekommen. Also für mich fühlt sich das immer noch alles sehr neu an tatsächlich. So, vor allen Dingen jetzt durch Corona verstärkt, Zoom und so. Also sich auch wirklich dabei zu sehen, Videotelefonie quasi, sehr stark zugenommen. Ja, müsste man dann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten mal neu untersuchen, wie das alles so sich dann entwickelt. Und zu Beziehungen mit räumlicher Distanz kann man noch sagen, dass mehr Glücksgefühle und stärkere Festlegung auf Beziehungen da sind, wenn der Kontakt von Angesicht zu Angesicht da ist. Also wenn der halt auch immer mal gegeben ist. Ne? Das ist halt dann das Wichtige daran, dass man das halt auch wirklich immer wieder einrichtet, dass das auch da ist. Genau, das ist die erste Dimension sozusagen. Dann haben wir die Vertrautheit. Die führt dazu, dass man sich mag. Ja, ist klar. Einfach nur, weil man vertraut miteinander ist. Die häufige Interaktion aufgrund räumlicher Nähe, also hier hat es mit der ersten Dimension schon zu tun, ist eine Möglichkeit, miteinander vertraut zu werden. Also wieder dieser Mirror-Exposure-Effekt. Ne? Man ist einfach nur, also einfach nur die Darbietung der anderen Person. Und dadurch ist es überhaupt erst möglich, diese Vertrautheit aufzubauen. Und wir mögen halt die Menschen, auch wenn wir nur ihre Geschichte kennen. Ihre
Ihre
Geschichten,
Geschichte.
Gesichter direkt verlesen. Ja, wenn wir nur ihre Gesichter kennen. Also das ist wieder mit so Videotelefonie auch sehr interessant, dass das Gesicht auch da tatsächlich ausreicht. Und ich glaube, dass wir das ganz gut beurteilen können, da wir ja Anfang unseres Studiums paar Wochen Präsenz hatten und dann komplett online einige Monate. Und wir ja trotzdem irgendwie Freundschaften, Freundinnenschaften geschlossen haben und uns irgendwie näher gekommen sind untereinander. Und ich finde, das zeigt das ganz gut, dass halt die Gesichter ausreichen. Oder halt oft waren es ja nicht mal Gesichter, sondern nur Kacheln. Und ja, vielleicht wurden es dann mal Gesichter und dann hat es das sicher verstärkt. Dann haben wir die dritte Dimension, die Ähnlichkeit. Ähnlichkeitsanziehungseffekt ist da zu nennen, also der Similarity Attraction Effekt. Wir mögen andere, die uns ähnlich sind. Ja, das ist jetzt sowas, wo ich sagen würde, weiß nicht, aber deswegen stand er auch am Anfang, das, was wir meinen zu mögen, ist oft nicht das, was wir tatsächlich mögen, zumindest nicht nach den Forschungsergebnissen. Und die Nähe und Vertrautheit, also die beiden ersten Dimensionen, ermöglichen halt, Ähnlichkeiten zu entdecken. Und die wahrgenommenen Ähnlichkeiten, nicht die tatsächlichen, die wir wahrnehmen, führen zu Zufriedenheit in der Beziehung. Man kann sich ja auch viel einreden. Auch das führt dann zu einer vorübergehenden Zufriedenheit. Und ja, somit hängen die halt alle zusammen, diese drei Dimensionen. Na, ich glaube, das ist nochmal wichtig, irgendwie das in Zusammenhang zu bringen. Also durch die räumliche Nähe wird die Ähnlichkeit, die Vertrautheit überhaupt erst möglich, ne, dass man oft Kontakt miteinander hat, mehr über sich weiß, auch über die Person viel tiefer was weiß und dadurch dann überhaupt erst die Ähnlichkeiten feststellen kann in der Biografie, in der Lebensweise oder was auch immer. Und zu nennen ist dann aber, könnte man wie einen Kreis da rundherum nochmal ziehen, glaube ich, der Einfluss der Situation. Denn die Situation ist auch immer maßgeblich. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, um die richtige Person zu treffen, ist dabei entscheidend. Fehlattribution von Erregung gibt es dann. Das ist Misattribution of Arousal. Wenn Menschen irrtümlicherweise einen Teil ihrer Erregung auf einen externen Stimulus attribuieren, der nicht der wirkliche Grund für ihre Erregung ist. Also, das ist ein bisschen schwierig jetzt, zumindest geschrieben, aber so schwierig ist es gar nicht, dass man zum Beispiel eine Person mit einer Situation eher, oder dass man genau diesen Stimulus der Situation, in der man sich befindet, dass man das auf eine Person projiziert. Und wenn man sich zum Beispiel in einer gefährlichen Situation mit jemandem befindet und die mit jemandem durchsteht, kann es ganz schnell passieren, dass man diese Erregung, dieses Bewältigen, diese Situation auf die andere Person als Eigenschaft überträgt. Und ich glaube, das kann man auch zu sich selbst tun, weil ich habe letztens in einem Podcast ging es darum, wie manche Paare oder auch einfach nur Frauen, die halt Kinder haben, relativ frisch meistens, oder dann auch über längeren Zeitraum hinweg irgendwie einen Teil ihrer Persönlichkeit augenscheinlich verlieren und das Kinder haben irgendwie zur Charaktereigenschaft wird. Und fand ich super, da wurde der Begriff bekindert genannt. Und das halt, dass man dann zum Beispiel, ja genau, einfach dieses Kinder haben als Charaktereigenschaft sich irgendwie versucht anzueignen, was ja, also ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber also es ist halt keine Charaktereigenschaft, aber es kann sich wahrscheinlich anfühlen wie eine. Also ich habe selber die Erfahrung nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich anfühlt wie eine. Und ich glaube, auch das wäre dann so eine Fehlattribution. Genau, um das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Aufregende Erlebnisse können dazu führen, dass die empfundene Erregung als Reaktion genau auf eine attraktive Person bewertet wird. Ja, das ist das, was ich gerade nochmal gesagt habe. Ja. Hast du noch Gedanken zu zwischenmenschlicher Anziehung, Marlene?
Ich finde vor allem schön, diese drei Punkte kann man auch ganz wunderbar nicht nur auf zwischenmenschliche, Be also doch im weitesten Sinne auch auf zwischenmenschliche Beziehungen, was ich eigentlich sagen wollte, auf partnerschaftliche Beziehungen beziehen, sondern zum Beispiel auch nutzen für den Abbau von Exklusion oder Diskriminierung. Einfach um, ja, dieses Vertrautmachen miteinander zu nutzen, um dann festzustellen, boah, wir haben ja Ähnlichkeiten. Ganz klischeehaft gesagt, wir gehen gerne spazieren, alle beide. Die einen halt montags, die anderen mittwochs, wer weiß. Und auf einmal hat man Ähnlichkeiten erkannt und stellt fest, dass man eigentlich gar nicht so unterschiedlich ist und dass man sich gar nicht gegenseitig bekämpfen oder verteufeln muss.
Ja, voll, stimmt. Auch nochmal ein guter Anker für die Inklusion, glaube ich, diese Sichtweise da drauf. Gut, dann kommen wir zu meinem letzten Punkt, die Liebesbeziehung. Also das ist jetzt was ja, es steigert sich quasi immer. Ne? Wir haben erst einmal die Bedeutung, was so überhaupt geht, dann wie finden Menschen zueinander und jetzt ist es soweit quasi. Da haben wir erstmal zwei Phasen. Die erste Phase ist die Phase der leidenschaftlichen Liebe. Zustand des Verliebtseins. Kennen wir alle die rosarote Brille? Also, vielleicht kennen wir es nicht alle. Tut mir leid, wenn das jetzt jemand nicht kennt. Aber ja, ich denke, wir können uns alle ganz gut vorstellen, was damit gemeint ist. Das wird als Suchtzustand erlebt. Hier ist ähnlich spannend wie vorhin mit den körperlichen Schmerzen, wird bei Verliebtheit die gleiche Hirnfunktion aktiv wie bei Lust und Sucht. Also es ist halt wirklich, also es können halt einfach Entzugserscheinungen dann auftreten, wenn man das nicht befriedigt. Und ein süchtiges Verlangen ist hier halt mit einer anderen Person zusammen zu sein. Und die leidenschaftliche Liebe, also die Passionate Love, ist ein Zustand intensiven Sehnens nach Vereinigung mit einer anderen Person, gewöhnlich gekennzeichnet durch häufiges Denken an PartnerInnen beziehungsweise übermäßige gedankliche Beschäftigung mit ihr oder ihm, durch Idealisierung und durch den Wunsch, die oder den anderen zu kennen, sowie den Wunsch, von der anderen Person gekannt zu werden. No, also komischer, langer Satz, aber ich denke, recht einfach zu verstehen. Ja, Marlene.
Die Phase, wo wir uns dann alle zum Feind machen, beziehungsweise die ihr bestimmt von Freundinnen auch kennt, wenn die anfangen, ja, der Max hat dies gemacht und das gemacht und er macht das immer so und er ist so toll und er hat so schöne Augen und alles mögliche. Es dreht sich immer nur um den neuen Partner oder die neue Partnerin und man kommt gar nicht mehr dazu, über irgendwas anderes zu reden. Diese Phase ist hier gemeint.
Ja. Ja, das ist kam genau als nächstes in dem Podcast, den ich vorhin mit den Kindern erwähnt habe, dass Partner und Partnerin auch keine Charaktereigenschaft sind. Eine sehr wichtige Erkenntnis sein kann. Genau, also das ist so ein bisschen, naja, der naive Part der Liebe. Ja, und daran schließt sich dann irgendwann an, vielleicht, die Phase der kameradschaftlichen Liebe. Die kameradschaftliche Liebe, die Compassionate Love, bezieht sich auf Gefühle emotionaler Nähe und Zuneigung, die wir gegenüber einer anderen Person empfinden, wenn uns die Person sehr am Herzen liegt, wir jedoch in ihrer Gegenwart nicht notwendigerweise Leidenschaft oder Erregung erleben. Also, dass wir nicht mehr diese Gefühlsüberwältigung haben, nicht mehr diese Triebe, die sofort anspringen, sondern einfach, es ist wie so eine Haltung gegenüber dieser Person man verinnerlicht hat. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen mit der Haltung tatsächlich vergleichen, die wir versuchen, uns zu erarbeiten im Studium. Klar haben wir so ganz viele Punkte, denken wir, ja, krass, ja, voll gut, dieses irgendwie KlientInnen zentriert und von unten nach oben arbeiten und dies und das, cool, und da sind wir immer Feuer und Flamme, aber wenn das erstmal alles so verinnerlicht ist, dann müssen wir diese einzelnen Sachen gar nicht mehr so krass erleben, sondern es ist einfach da, es ist so, es läuft mit, es ist eins geworden, quasi in so einer Gesamtheit. Ja, und ja.
Sorry, dass ich mich nochmal unterbreche. Ich finde es sehr schön, wie du unser Studium als Liebesbeziehung darstellst. Das ist ein so schönes Bild, ich hätte es nicht besser machen können. Es ist traumhaft, das werde ich im Herzen behalten.
Ja, schon. Schon, ja, das ist schon ein schönes Bild. Aber ich studiere auch einfach wahnsinnig gerne. Also ja. Das ist mein Vorteil. Ich gehe da absolut drin auf. Und genau, daran schließt sich an, schließen sich die Arten der Liebe an. Also es gibt so Unterteilungen, wie man Arten der Liebe unterscheiden kann. Und wir hatten jetzt schon irgendwie die leidenschaftliche und die kameradschaftliche Liebe. Und die sind hier nochmal mit drin. Wobei es da noch einige mehr gibt. Also wenn ihr dazu das Skript oder die Zusammenfassung euch anguckt, wird es auf jeden Fall klarer, als wenn ich das jetzt einfach erzähle, weil es ist ein Dreieck. Da drin steht vollkommene Liebe, emotionale Nähe plus Leidenschaft plus Festlegung. Und oben an der Spitze haben wir die emotionale Nähe, das Mögen. Auf der rechten Seite die leere Liebe, die Festlegung. Und auf der linken Ecke die Vernarrtheit, also die Leidenschaft. Also immer nur Festlegung, nur Leidenschaft und nur emotionale Nähe. Und die Kombination aus emotionaler Nähe und Leidenschaft ist dann quasi die eine Seite des Dreiecks, ist die romantische Liebe. Dann die Kombination aus emotionaler Nähe und Festlegung ist die kameradschaftliche Liebe. Und die Kombination aus Leidenschaft und Festlegung ist die alberne Liebe. Und also wenn man jetzt diese Festlegung aus Leidenschaft ist halt irgendwo albern, ne? Das kann man verstehen. Wenn man halt nichts als die rosarote Brille kennt und nur nach der geht, dann wird es halt vermutlich schwierig. Und genau, wenn das halt alles zusammenkommt, kann man von der vollkommenen Liebe sprechen. Ja, wobei ich mir immer nicht so sicher bin, inwiefern das Konzept der Festlegung da so wichtig für ist, weil es einfach mittlerweile oder eigentlich schon immer in der Menschheitsgeschichte da auch andere Konzepte gibt als die Festlegung. Und viele Menschen mit der auch sehr gut fahren, würde ich behaupten. Deswegen würde ich das auch als ein eher konservatives Modell betrachten. Aber ich sehe es auf jeden Fall ein, also wie das zusammenwirken kann und dann halt so eine Art. Also vollkommen ist immer so ein schwerer Begriff, den finde ich nicht so unbedacht benutzen sollte, aber eine sehr starke, sehr reife Liebe, die sehr viel gibt. Das, ja.
Ja, ist ja auch schon was älter, die Studie von 1988, wenn ich das richtig sehe. Also ja. Auch schon gut 30 Jahre vergangen seitdem.
Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Reboot zu der Folge mit aktuellen Sachen. Okay, mein letzter Punkt hierbei ist, die Zufriedenheit und Stabilität in einer Beziehung, da gibt es auch aus dem Sozialpsychologiebuch gibt es eine Theorie nach Rasbald, das Investitionsmodell ist das. Und ja, das sind einfach nur so 5 Blöcke und 3 Blöcke untereinander, Zufriedenheit, Qualität der Alternativen und Investitionen, die geben einen Pfeil zur Festlegung. Und dieser Pfeil dann zur Stabilität der Beziehung. Nehmen wir mal die ersten 3 auseinander. Die Zufriedenheit ist das Verhältnis von Belohnung und Kosten. Es klingt sehr technisch. Ich glaube, das bleibt auch sehr technisch hier, aber wir müssen es mal so hinnehmen. Man kann das dann halt auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich so runterbrechen. Die Belohnung kann halt Haus, Auto sein, also materiell, aber auch Unterstützung und Liebe. Und Kosten können sein Ungebundenheit, Konflikte, Belastung durch Arbeiten im Haushalt. Das können alles so Kosten sein. Müssen wir, glaube ich, auch nicht näher drauf eingehen. Die sorgen für Zufriedenheit, wenn das halt dieses Verhältnis gut ist. Dann die Alternativen. Also die Erwartungen und Vorerfahrungen beeinflussen die Möglichkeiten von Alternativen. Ja, also klar. Und die anderen möglichen Partner, wie die PartnerInnen, wie die beschaffen sind, sind auch nochmal ausschlaggebend. Dafür, also je höherwertig ich halt die anderen Menschen oder andere potenzielle PartnerInnen betrachte, umso weniger zufrieden bin ich wahrscheinlich mit der Alternativlosigkeit in einer Festlegung. Also so würde ich es mir jetzt erklären. Und die Verfügbarkeit von Ressourcen ist ja auch natürlich ein eigenes Auto, eigenes Einkommen, eigene FreundInnen, die man halt im Zweifelsfall dann teilt. Und das sind halt alles so Sachen der Alternativen. Also die Qualität. Es reicht langsam halt mit der Folge, aber wir sind ja fast durch. Qualität natürlich. Und die Investition war ja der dritte Balken quasi. Die Dauer der Beziehung ist hier maßgeblich die gemeinsamen FreundInnen und die gemeinsamen Kinder. Die gemeinsamen Kinder sind da schon ziemlich krass. Es gibt auch, habe ich jetzt auch keine Studien zu, aber schon viel auch im Podcast drüber gehört, dass es Paare gibt, die unzufrieden sind, wo halt wirklich nicht mehr viel funktioniert. und dann die Idee kommt und das als völlig logisch und realistisch angesehen wird, dass man doch ein Kind bekommen könnte und dass dann alles wieder toll ist. So. Und vielleicht funktioniert das kurz, aber ob das für das Kind dann letztendlich so schön ist, ist nochmal eine andere Frage. Ja, genau. Aber halt auch das Gemeinsame, was man in die Beziehung bringt. Und die Festlegung ist dann die Absicht, die Beziehung aufrechtzuerhalten und psychisch gebunden zu fühlen. Da kann man den Begriff der Akkommodation anbringen, also die Anpassung an Verhalten des Partners oder der Partnerin. Also konstruktives Reagieren auf dekonstruktives Verhalten des Partners oder der Partnerin beispielsweise. Die Versöhnlichkeit, also versöhnliches Reagieren anstatt Vergeltungsmaßnahmen bei verletzendem Verhalten des Partners oder der Partnerin, was schon ziemlich absurd wäre, Vergeltungsmaßnahmen zu verüben. Aber auch da kenne ich viele Paare, bei denen das tatsächlich so läuft.
Ist aber, wenn du das jetzt so aus dem Bauch raus so als absurd abstempelst, ein Zeichen dafür, dass du in deiner Beziehung glücklich bist.
Ja, ich denke schon. Nee, ich denke nicht nur, ich bin mir ziemlich sicher. Die Opferbereitschaft, die Handlungen kommunizieren die Festlegung. Also Partner oder Partnerin macht Dinge für den anderen. Das heißt, der andere oder die andere hat den Vorteil, nicht der handelnde oder die handelnde Partnerin zu sein. Also man muss nicht alles für sich alleine tun, wenn Menschen da sind, die das für einen tun. Auch so irgendwann, na, selbstverständlich ist auch so ein komisches Wort, aber einfach so, es gehört halt dazu zur Festlegung. Und die Abwertung von Alternativen und die Konzentration auf positive Aspekte der Beziehung. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen schwierig, warum ich Alternativen abwerten muss, um halt die Beziehung, in der ich bin, zu schätzen. Das würde ich auf jeden Fall in Frage stellen. Ich glaube nicht, dass auch hier Alternativen werden hier sehr als Konkurrenz gesehen. Und ich glaube, Alternativen müssen keine Konkurrenz sein, sondern da gehört einfach ein gewisses Mindset dazu, wie man damit umgeht. Auch das ist wieder nicht so pauschal zu sagen. Ja, aber so viel zu dem Modell. Und du wolltest was sagen.
Genau, eigentlich inzwischen schon zwei Sachen. Und zwar zuerst zur Abwertung der Alternativen, weil wir da gerade noch stehen. Glaube nicht mal, dass es so aktiv ist, dass ich wirklich andere Alternativen abwerten muss, um dann glücklich in meiner Beziehung zu sein, sondern ich habe das eher, also bei mir zumindest so betrachtet oder beobachtet, dass ich benannte Alternativen, also Männer, die ich attraktiv finde, aktiv, aber unbewusst nach Fehlern absuche, um zu merken, oh nee, mein Mann ist doch besser. Und das passiert so automatisch in meinem Kopf und ich war eigentlich froh, dass ich das festgestellt habe, dass diese Alternative, je nach, also egal wie attraktiv sie auf den ersten Blick sein mag, bei genauer Betrachtung immer unattraktiver wird. Und das kann natürlich auch irgendwann mal sein, dass es nicht so ist. Oder je nachdem, wie man sich festgelegt hat, kann es ja auch sein, dass es verschiedene Alternativen gibt, die man nutzt oder nicht nutzt. Also es ist ja alles offen. Also bei mir habe ich das auf jeden Fall festgestellt, dass mein Gehirn automatisch nach Fehlern sucht und das ist so quasi versucht, die Beziehung zu sichern oder wie auch immer. Dann noch zur Opferbereitschaft ganz kurz hier der Satz, Handlungen kommunizieren die Festlegung, finde ich, kann man auch sehen, zum Beispiel, wenn man ungefragt Sachen macht, wie zum Beispiel das Lieblingsessen kochen, ohne dass das gewünscht wurde, oder saugen, weil man weiß, der Partner hasst es zu saugen oder sowas. Diese kleinen Dinge, die man im Alltag tut, kommunizieren dem anderen dann, hey, ich hab dich lieb und wir bleiben zusammen fürs Erste oder so.
Ja.
Genau, das waren meine Punkte, jetzt darfst du rein.
Nee, da habe ich, glaube ich, gar nicht mehr zu ergänzen. Nee, es war nochmal schön, jetzt auch gerade mit der Opferbereitschaft. Ja, ich glaube, hier gibt es gar nicht so viel zu sagen, ne? Das ist halt Sozialpsychologie. Ich glaube, dass man findet immer ganz viel, was auf einen selber nicht zutrifft, aber so also rein wissenschaftlich muss man das wahrscheinlich auch einfach mal so hinnehmen, dass es halt einfach verbreitet ist. Und da haben wir doch jetzt so ein paar kleine Modelle kennengelernt, so ein bisschen die Aufschichtung, was so die Bedeutung ist, wie das alles so zustande kommt und was dann so vorherrschend ist, wenn es dann wirklich zur Liebesbeziehung kommt, was da auch wieder so für Unterschiede gibt und Qualitäten. Ja, hoffe ich doch mal, dass wir euch da gut durchleiten konnten heute. Mal wieder ein bisschen mehr heute, würde ich denken, ne? Also auch weil auch zwei Themen. Aber für zwei Themen haben wir uns gut geschlagen, ne?
Ja, ich finde, wir haben es gut gemacht.
Finde ich auch. Ja, also wenn du nichts mehr hast.
Nein, nein, ich bin zufrieden damit.
Sehr schön. Ich habe auch nichts mehr. Dann, ja, wie immer, hoffentlich hat es euch was gebracht. Hoffentlich hattet ihr Spaß mit uns. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, macht es gut.
So when I was trying to figure out finally how to do research on ostracism, it was actually a real life event that gave me the idea. I was at a lake with my dog, and we were just laying out on the on a blanket, and a frisbee rolled up and hit me in the back. And I turned around, and I saw two guys who were obviously had been playing frisbee, and I turned around and I threw it to one of them, and I was about ready to sit down again, and he threw it back to me. So I felt, you know, good, and I threw it back to them and sort of moved towards their group. And for about, oh, maybe 4 minutes, we started throwing it to each other. And of course, you know, we're guys, so we don't need to talk to each other or ask each other our names or anything. We just start playing. And then after about 4 minutes, they just stopped throwing it to me. And they just started throwing it to each other. And at first, you know, I'm thinking they're gonna tool around with me a little bit, and I'm maybe smiling. And then I realized it's just never going to get to me again. And I felt terrible. And I couldn't believe how amazingly awful I felt for such a silly thing. And I kind of moped back to my dog and, you know, reattached myself and made friends with my dog. But then it occurred to me, this would really be a good way to study it in the lab, is to do something really simple like this, really minimal, doesn't involve a lot of information or a lot of talking or anything. It's just this very simple act of not being included in a triadic ball toss or a frisbee toss would be a really clean way to manipulate ostracism.